NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Heute mit diesen Themen: Abstand halten. VW als Sponsor von Kirchen- und Katholikentag. Heilsame Erinnerung. Erwartungen der Kirchen an den Versöhnungsgottesdienst in Hildesheim. Zu diesem Thema auch unser heutiges Gespräch mit Fernando Enz, Professor für Friedenstheologie in Hamburg, über die Erfahrungen mit dem Prozess Healing of Memories. Und Brennende Straßen, ein Berliner Kulturprojekt gegen die Radikalisierung von Jugendlichen. Am Mikrofon begrüßt sie Andrea Schwietzer. September 2015 kommt raus: Der Autobauer Volkswagen hat getrickst, um bestimmte Abgasnormen zu umgehen. Der sogenannte Abgasskandal ging durch die Medien. Einen Monat später fragten wir bei Kirchen- und Katholikentag nach, wie sie sich künftig zum Sponsor VW verhalten wollen. Einhelliger Tenor: Der Autobauer habe Aufklärung zugesagt, kein Grund also, die Partnerschaft aufzukündigen. 1,5 Jahre später ist klar, mit dem Aufklärungswillen ist es nicht weit her. Alle großen Autobauer haben getäuscht, VW steht obendrein unter Betrugsverdacht. Kirchentag und Reformationsjubiläum setzen dennoch weiter auf den Sponsor aus Niedersachsen. Dagegen regt sich innerkirchlicher Widerstand, weiß Brigitte Lehnhoff.
Seit November ist der sogenannte Reformationstruck unterwegs durch 19 europäische Länder. Im Innern des Lkw werden Geschichten zur Reformation gesammelt. Außen wirbt mit dicken Lettern der Sponsor Volkswagen für sich. Matthias Kaiser, Pastor in Hamburg, findet das unerträglich.
Die Kirche macht sich ja auch gemäß ihres Auftrags dafür stark, dass die Schöpfung bewahrt wird. Und wenn Kirche so großzügig darüber hinweggeht, wie VW mit gerade seiner Technologie offensichtlich Schöpfung eher zerstört als bewahrt hat, dann ist das für die Kirche ein enormer Glaubwürdigkeitsverlust. Und er ist wahrscheinlich viel, viel größer als der materielle Gewinn, den die Kirche dadurch hat, indem sie diesen Fuhrpark einfach gratis in Anspruch nimmt.
Der Wolfsburger Autobauer sponsert den Evangelischen Kirchentag in Berlin und das Reformationsjubiläum in Wittenberg mit einer Flotte von knapp 260 Fahrzeugen. Sie dienen dem Transport von Material und prominenten Gästen. Der Gegenwert liege im niedrigen siebenstelligen Bereich, so die Geschäftsführung des Vereins Reformationsjubiläum. Es geht also um einige Millionen Euro. Ein geldwerter Vorteil, gewährt von einem Konzern, der nachweislich getäuscht hat und unter Betrugsverdacht steht.
Wir haben eine bewusste Trennung von staatlichem Recht und kirchlichem Recht. Und solange auch das staatliche Recht noch zu arbeiten hat, Hausaufgaben zu machen hat, kann Kirche nicht derartig, ich sag mal, verharmlosend einen solchen Fall betrachten. Ich denke, da gehört auch der Respekt der Kirche gegenüber staatlichen Rechtsverfahren dazu, so etwas erstmal abzuwarten. Und es wäre guter Stil, auch von Seiten VW, wenn man sich jetzt als Sponsor erstmal eine Zeit lang, solange die Rechtsverfahren nicht abgeschlossen sind, zurückhält. Ohne Abwarten dieses Prozesses finde ich das geradezu dreist.
Ellen Überscheer ist Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags. In dieser Funktion sitzt sie auch im Leitungskreis für das Reformationsjubiläum.
Natürlich können Sie sagen, jetzt ist so viel an die Öffentlichkeit gekommen, wir machen einen Boykott, aber da haben wir uns bewusst dagegen entschieden, auch um diese Gesprächstür nicht zuzuschlagen. Erstens. Zweitens ist es immer noch so, dass Aufklärung und Benennung der Verantwortlichen zugesagt worden sind. Also wir haben das auch noch nicht ganz aufgegeben. Und hinzu kommt als drittes auch die Mitarbeitenden bei VW, die ihrer Arbeit auf ehrliche Weise nachgehen und die ja auch Kirchentagsteilnehmende sind, die würden ja durch einen solchen Boykott auch getroffen.
Reinhard Benhöfer, Umweltreferent in der Hannoverschen Landeskirche, findet keines der Argumente überzeugend. Über das Problem müsse grundsätzlicher nachgedacht werden.
Dazu müsste man ja vielleicht erstmal zugeben, dass wir gar nicht anders können, als aus ganz vielen verschiedenen Quellen unsere Mittel zusammenzusammeln. Das heißt, wir sind Teil einer Gesellschaft, die keinesfalls sauber ist, sondern wir arbeiten in solchen Konzernen, Christinnen und Christen arbeiten dort und Kirchen leben davon, von Mitarbeitern dieser Konzerne ihre Kirchensteuern zu bekommen und so weiter. Da sind wir also mittendrin.
Und trotzdem gäbe es natürlich eine Grenze, argumentiert Binhöfer. Diese Grenze habe aber letztlich nicht VW allein überschritten, sondern eine ganze Branche mit Kenntnis öffentlicher Behörden.
Da könnte doch jetzt die Kirche sagen, wir halten ein und wir lassen uns jetzt mal von allen, die als Automobilkonzerne alles getan haben, um mindestens zu tricksen, und um uns ein bisschen Sand in die Augen zu streuen in Bezug auf die Abgaswerte, von denen lassen wir uns zumindest jetzt einmal für eine gewisse Zeit nichts schenken, also halten inne.
Diese Strategie, so Benhöfer weiter, würde vermeiden, Mitarbeiter einer einzelnen Firma zu brandmarken. Sie würde auch die Gesprächstür nicht zuschlagen, sondern könnte Türöffner sein für Grundsatzdebatten über den Lebensstil. 1,5 Jahre wäre Zeit gewesen, umzusteuern. Zu spät. Ellen Überscheer argumentiert mit Sachzwängen.
Der Kirchentag und das Reformationsjubiläum laufen ja schon. Der europäische Stationenweg hat schon angefangen und auch der Kirchentag ist in 3 Monaten. Also da geht es natürlich dann auch irgendwo um Pragmatismus. Irgendwo muss das Material ja auch transportiert werden. Also insofern haben wir die Zeit gar nicht, die Dinge abzuwarten.
Die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Ellen Überscheer, im Beitrag von Brigitte Lehnhoff. Er wird als einer der großen Höhepunkte im Reformationsjahr angekündigt. Der Healing of Memories Gottesdienst am kommenden Sonnabend in der St. Michaeliskirche in Hildesheim. Die deutschen Staatsoberhäupter werden miterleben, wie die führenden Bischöfe der evangelischen und der katholischen Kirche gegenseitig um Vergebung bitten für die Wunden, die man sich im Laufe der Geschichte zugefügt hat. Die geplante Zeremonie polarisiert. Michael Hollenbach hat sich im Vorfeld umgehört.
Die Augen von Heinrich Bedford Strohm, dem Ratsvorsitzenden der EKD, leuchten, wenn er von dem ökumenischen Gottesdienst Healing of Memories erzählt.
Ja, wir feiern ja zum ersten Mal in der Geschichte dieses Reformationsjubiläumsjahr oder Gedenkjahr, wie ich gerne auch sage, in ökumenischer Gemeinsamkeit. Das ist etwas ganz Besonderes nach all den Feiern in den letzten Jahrhunderten, in denen dieses Jubiläum so gefeiert wurde, dass man sich von den anderen abgegrenzt hat durch Abwertung.
Dass nicht nur die leitenden Bischöfe in der St. Michaeliskirche zusammenkommen, sondern auch die gesamte politische Prominenz, hält der Hildesheimer katholische Bischof Norbert Trelle für ein besonderes Zeichen gemeinsamer Verantwortung.
Ich werte das schon als ein geradezu auch historisch bedeutsames Ereignis, nicht nur jetzt liturgisch, nicht nur auf die religiöse Dimension eines Gottesdienstes abgehoben, sondern auf das, was es bedeutet, wenn die Kirche und die im Staat Verantwortlichen gemeinsam sich verbunden wissen für Wohl und Wehe der Menschen.
Die evangelische und die katholische Kirche wollen gemeinsam zurückblicken auf die dunklen Kapitel ihrer Geschichte. Zum Beispiel auf Religionskonflikte wie den 30-jährigen Krieg mit Millionen von Toten.
Dieser Gottesdienst hat insofern ein großes Gewicht, als wir nach 500 Jahren als Kirchen sagen wollen, wir haben dem jeweils anderen Wunden, Verletzungen zugefügt. Wir wollen die Wahrheit auf den Tisch bringen. Wir wollen das bekennen und wir wollen einander um Vergebung bitten und Gott um Vergebung bitten.
Healing of Memories, Heilen der Erinnerungen. Ein Prozess, der in Südafrika nach dem Ende der Apartheid beschritten wurde. Der Versuch der Versöhnung zwischen Tätern und Opfern. Aber kann man das auch auf 500 Jahre Kirchengeschichte übertragen? Der evangelische Theologieprofessor Ulrich Körtner ist da skeptisch.
Ich kann unmöglich für die Schuld, die irgendwelche Menschen vor 500 Jahren begangen haben, jetzt irgendwelche Menschen um Vergebung bitten und die haben auch nicht die Möglichkeit, mir wirklich Vergebung zu gewähren. In der Weise, wie jetzt auch dieser Gottesdienst gestaltet werden soll, wo dann so groß gesagt wird, wir bitten einander um Vergebung, das ist eine große Geste, die letztlich nichtssagend ist.
Ulrich Körtner wirft seiner eigenen Kirche vor, das protestantische Profil im Jubiläumsjahr zu verwässern.
Ich halte es für wichtig, sich erst einmal klar zu machen, Reformation zu feiern und nicht etwa nur der Reformation zu gedenken. Das ist zunächst mal eine evangelische Angelegenheit, wo andere auch herzlich eingeladen sind, mitzufeiern. Aber wo ich es für wichtig halte, sich auch noch mal auf die eigenen Grundlagen des Glaubens in der evangelischen Kirche zurückzubesinnen.
Heinrich Bedford Strohm kennt diese Bedenken, Luthers reformatorische Theologie gehe in einem rein ökumenischen Gedenken unter.
Ja, natürlich gibt es immer wieder Ängste. Deswegen werbe ich ja so sehr dafür, dass wir wirklich auf Luther hören. Denn es geht ja nicht um lutherisch, es geht doch um die Botschaft des Evangeliums. Luther wollte Christus neu entdecken. Das war der Kern dessen, was er damals gesagt und getan hat.
Die Hildesheimer Michaeliskirche wurde bewusst gewählt, weil sie eine der ältesten Simultankirchen ist. Hier finden sowohl evangelische als auch katholische Gottesdienste statt. in dem Buß- und Versöhnungsgottesdienst am kommenden Sonnabend, der Vorbild ist für weitere regionale Gottesdienste, sollen vor dem Altar aufgebaute symbolische Trennungsmauern verschwinden und zu einem Christuskreuz neu zusammengesetzt werden. Der katholische Bischof Norbert Trelle hofft, dass aus einem Zurückblicken, aus Versöhnung und Vergebung ein neuer ökumenischer Impuls entstehen kann.
Wenn nicht aus einer solchen erfahrenen Versöhnung auch eine Atmosphäre des Vertrauens erwächst, dann wäre es nur eben ein äußeres Ritual. Wir sind fest entschlossen auf beiden Seiten, diese Ökumene im Sinn einer äußeren Einheit weiter nach vorne zu bringen.
Und Heinrich Bedford Strohm prophezeit, dass eine ökumenische Abendmahlsfeier bald möglich sein werde.
Ich spüre schon jetzt, wie dieser neue ökumenische Geist Früchte trägt. Und wir werden dort einen Schritt nach vorne gehen.
Allerdings, der Healing of Memories Gottesdienst findet nicht zufällig am Sonnabend statt. Denn am Sonntagmorgen feiern die Katholiken die Eucharistie, ohne Protestanten.
Michael Hollenbach über den gemeinsamen Gottesdienst von Protestanten und Katholiken am kommenden Sonnabend in der St. Michaeliskirche in Hildesheim. Ein Versöhnungsgottesdienst mit großer Symbolkraft. Doch was vermag ein solcher Akt tatsächlich zu bewirken? Darüber konnte ich mit Fernando Enz sprechen. Er ist Leiter der Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen am Fachbereich Evangelische Theologie der Universität Hamburg. Herr Enz, der ökumenische Gottesdienst ist Teil des Prozesses Healing of Memories, auf Deutsch Heilung der Erinnerungen. Sie selbst sind Mennonit und haben Erfahrungen mit Versöhnungsprozessen. Was sind das für Erfahrungen, auf die die Kirchen hier zurückgreifen können?
Healing of Memories ist eine Methode, kann man fast sagen, die in der Friedensarbeit stark angewandt wird, besonders in solchen Fällen, wo es in der Vergangenheit zu massiven Gewalterfahrungen gekommen ist, die dann sich als traumatische Erfahrungen in die Seelen der Menschen eingefräst haben. Und man der Meinung ist, also wenn wir nicht aus dieser schrecklichen Vergangenheit herauskommen, aus dem Gefängnis dieser Erfahrungen, aus diesen Memories, wie das dann auf Englisch heißt, dann wird es keine gemeinsame Zukunft geben. Also zum Beispiel in Südafrika, Father Michael Lapsley hat ein Institut for Healing of Memories gegründet nach der Apartheid in Südafrika, um gerade einen Weg in die Zukunft zu ermöglichen, weil das Bewusstsein sehr stark vorhanden war. Wenn wir diese Traumata, die wir alle in uns tragen, diese Gewalterfahrungen nicht aufarbeiten, wenn die nicht geheilt werden können, dann wird es schlechterdings unmöglich sein, eine gemeinsame versöhnte Zukunft zu gestalten, weil man in diesen Gewaltzirkeln gefangen bleibt. Man bleibt immer wieder Teil und das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, ganz verständlich, das Bedürfnis nach zum Teil auch Reparation und Wiedergutmachung, zum Teil auch nach Rache, was ganz verständlich ist nach Gewalterfahrungen, das muss aufgearbeitet werden. Das heißt, es muss nicht nur aufgearbeitet, sondern geheilt werden, damit tatsächlich eine neue Zukunft, eine andere Zukunft mit der anderen Seite gemeinsam möglich wird.
Wie vielversprechend ist denn diese Heilung, sage ich mal, dieses Healing of Memories jetzt zum Beispiel in Südafrika?
Es gibt keine Garantie für Erfolge, also dass man jede Person, jedes Opfer und jeden Täter aus dieser schlimmen Vergangenheit heraus heilen kann und befreien kann. Diese Garantie gibt es nicht, aber es zeigt sich doch, wie viel möglich ist, dass Menschen, also die vorher Spinnefeind waren, die sich gegenseitig die schlimmsten Dinge angetan haben oder den Familien angetan haben, dass die tatsächlich, ich bezeichne das mal so, das Geschenk der Versöhnung gemeinsam entgegennehmen können, weil sie beginnen und an den Punkt kommen, dazu braucht es natürlich viel Vorbereitung und es braucht auch gesicherte Räume, wo man das tun kann, vertrauensbildende Maßnahmen. Aber man kommt an den Punkt, dass man die gemeinsam erfahrene Geschichte in all ihrer Schrecklichkeit auch gemeinsam erzählen kann. Und das ist meistens der Schritt, der dann auch dazu führt, dass man eigene Schuld eingestehen kann, auch dem anderen gegenüber eingestehen kann und wenn es sehr gut läuft, dann tatsächlich auch zu einer Vergebungsbitte gegenüber dem anderen führt.
Jetzt für das Reformationsjubiläum haben die Kirchen, die evangelische und die katholische Kirche, diesen Prozess für sich adaptiert. Daran wird auch Kritik laut. Wir haben das gehört in unserem Beitrag zum Versöhnungsgottesdienst. Theologieprofessor Ulrich Körtner sprach von einer Geste, die nichtssagend ist. Sehen Sie das auch so?
Ich sehe das nicht ganz so. Es hängt, wie eben schon beschrieben, sehr davon ab, ob solche Gesten, solche symbolischen Akte eingebettet sind in einen längeren Prozess. Das ist dann die Voraussetzung. Also wenn es nur eine Überschrift ist, die man benutzt und adaptiert sozusagen, ohne einen ernsthaften und ehrlichen Prozess in diesen einzusteigen, dann mag er recht haben, der Kollege Körtner, zu sagen, das bringt so nichts. Wenn es aber ernst gemeint ist, und das gilt es nun hier kritisch zu überprüfen, wenn es tatsächlich eingebettet ist in einen längerjährigen Prozess und wir haben eine Entwicklung von ökumenischen Dialogen, von ökumenischer Bewegung, die uns an diesen Punkt gebracht hat, dass das scheinbar möglich ist, diesen Gottesdienst als Versöhnungsgottesdienst oder als Christfest zu feiern, dann wäre ich der Meinung, dass dies sehr wohl etwas bringen kann. Es muss aber dann eben auch einen Nachhall finden. Wenn das nicht geschieht, dann läuft es ins Leere.
Das heißt, dieses Eingeständnis, also Fehler einzugestehen, wäre die Lösung, um diesen Prozess auch wirklich bis zum Ende zu begleiten. Denn es sind ja auch hohe Erwartungen an diesen Prozess und an dieses Jahr, an dieses Reformationsjubiläum geknüpft.
Zum Glück. Also ich bezeichne das als einen sehr klugen und weisen Schritt von vielen Verantwortlichen in der Gestaltung dieses Reformationsgedenkens, diese Chance nicht auszulassen. Also die Alternative wäre eben, jeder feiert für sich. Das machen dann die einzelnen Kirchen der Reformation, wie meine eigene, die Mennoniten, auch eine Kirche der Reformation. Wir feiern nur für uns und die Katholiken machen das, was sie wollen und die Lutheraner feiern ihren Luther. Das wäre die Alternative. Wenn wir aber uns dazu durchringen zu sagen, nein, hier ist gerade eine Chance, in 500 Jahren Reformation ein neues Kapitel auch in unserer Beziehung aufzuschlagen und diese Chance wollen wir nutzen, dann bin ich sehr dafür. Und dann geht es dabei gerade darum, aus diesem Gefängnis der Vergangenheit auch herauszukommen. Das muss man wollen. Also ob man dieses Befreiungserlebnis tatsächlich anstrebt, weil man sich in seiner eigenen Begrenzung erkennt.
Einschätzungen von Fernando Enz, Professor für Theologie und Friedensethiker aus Hamburg. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Der Staat darf in extremen Ausnahmefällen den Zugang zu einem Betäubungsmittel nicht verwehren, das dem Patienten eine würdige und schmerzlose Selbsttötung ermöglicht. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag in Leipzig. Die Richter begründeten ihr Urteil mit dem Hinweis auf das im Grundgesetz verankerte Persönlichkeitsrecht. Es gelte auch für schwer und unheilbar kranke Patienten. Voraussetzung sei, der Patient könne seinen Willen frei bilden und entsprechend handeln. Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller hat den Vorwurf zurückgewiesen, der Vatikan gehe nicht entschieden genug gegen Missbrauchstäter vor. Das sei nicht der Fall, so Müller gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Man müsse verstehen, dass die Kirche kein weltliches Urteil fällen könne. Zuvor hatte der Rücktritt des einzigen verbliebenen Missbrauchsopfers Mary Collins aus der päpstlichen Kinderschutzkommission für Kritik gesorgt. Collins hatte ihren Rücktritt mit Frustration über mangelnde Kooperationsbereitschaft anderer Behörden der römischen Kurie begründet und damit indirekt die von Müller geleitete Glaubenskongregation kritisiert. So lehnte diese laut Collins etwa kürzlich den Vorschlag ab, auf Briefe von Missbrauchsopfern zu antworten. Kardinal Müller erklärte indes, der Papst habe die Kinderschutzkommission eingesetzt, um zu zeigen, dass Missbrauch ein schweres Verbrechen ist, das bekämpft werden muss. Er habe damit weltweit mehr Sensibilität schaffen wollen. Es sei jedoch nicht Aufgabe der Kommission, die Glaubenskongregation, die für die Bearbeitung der meisten Missbrauchsfälle zuständig ist, zu unterstützen. Die Hannoversche Landeskirche will in diesem und im kommenden Jahr insgesamt weitere rund 8,2 Millionen Euro in die Flüchtlingsarbeit investieren. Bereits in den vergangenen beiden Jahren hatte die größte evangelische Landeskirche ihren Kirchenkreisen und Gemeinden dafür jährlich 4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Dies sei auch ein gesellschaftliches Signal in einer Zeit, in der immer mehr von Abschottung, Obergrenzen und Abschiebungen geredet werde, sagte Oberlandeskirchenrätin Kerstin Gefgen-Track vergangene Woche in Hannover. Die Theologin betonte zugleich, dass durch die Sondermittel für die Flüchtlingshilfe andere Bereiche der kirchlichen Arbeit nicht schlechter gestellt würden.
Und soweit die Meldungen. Es ist ein traditionsreiches Projekt, das es vorzustellen lohnt. Das Konzept Lichtburg-Stiftung in Berlin. Der Grundstein wurde bereits in den 1920er Jahren von jüdischen Geschäftsmännern gelegt, die Bildung und Kultur in die ärmeren Viertel der Stadt bringen wollten. Sie gründeten die Wohnanlage Gartenstadt Atlantik und eröffneten das Kino Lichtburg. Der Historiker Michael Wolfson ist der Enkel einer der Gründer. Mit seiner vor 17 Jahren ins Leben gerufenen Lichtburg-Stiftung will er das Erbe seines Großvaters fortführen. Und das gelingt erfolgreich. Simone Horst beleuchtet eines der religionsübergreifenden Projekte der Stiftung genauer.
1, 2, 3 und...
Ein Junge aus dem guten Elternhaus? Seine Eltern
zu spät
zogen ihn mit Liebe...
Berlin-Wedding an einem Freitagnachmittag. Der 14-jährige Berat hat einen Song aufgenommen. Sein Produzent Enkidu übt mit ihm und gibt Tipps.
Wegen dieser Tricksigen, er schaut gerade Fernsehen von Dorf in die
Das Tonstudio ist Teil der Lernwerkstatt Neue Medien in der Gartenstadt Atlantik. 2003 hat die Lichtburg-Stiftung hier erste Lernwerkstätten gegründet. Das große Ziel: Kultur erleben und Integration. Dass etwas getan werden muss, zeigt sich an den Texten der Jugendlichen, die regelmäßig in das Studio kommen. Berat ist einer von ihnen.
Ich erzähle meistens über einen Jungen, meistens über Drogen, was er gemacht hat, wo er am Ende landet. Ich kenne so welche Sachen und ich will es halt erzählen, weil es mir auf dem Herzen liegt. Man erlebt es tagtäglich, deswegen.
Auch der 15-jährige Antonino schreibt in seinen Songs über sein Leben.
Ey, die Straßen, die brennen, heißer Beton. Hier in meiner Gegend kann keiner entkommen, hab die Straße im Blut.
Anto, so sein Künstlername, kommt bereits seit 2 Jahren in die Lernwerkstatt. Hier nehmen die Jugendlichen zusammen mit dem Regisseur und Musiker Enkidu Lieder auf und drehen Videos dazu. Die Jungs, die hierher kommen, haben fast alle einen Migrationshintergrund. Die meisten machen Rapmusik. Deutsche Rapper wie Bushido oder Haftbefehl werden immer wieder wegen antisemitischer Texte oder Äußerungen kritisiert. Das ist auch Thema im Studio von Enkidu.
Also ich will jetzt nichts pauschalisieren oder so, aber ich habe hier auch schon gerade aus dem arabischen Bereich Jugendliche gehabt, die also sehr stark antisemitisch drauf waren und denen ich dann durchaus über solche Themen rede. Kann aber auch dann wirklich auch bedeuten, dass sie deswegen dann gehen. Also ich habe eine ganz strikte Richtlinie, was den Antisemitismus im Speziellen und den Umgang mit Frauen, mit Minderheiten im Allgemeinen angeht.
Neben der Lernwerkstatt Neue Medien gehören zu Michael Wolfsohns Stiftung ein Theaterprojekt, eine Physik- und eine Musiklernwerkstatt. Die Projekte richten sich alle an Kinder, nur Enkidu arbeitet mit Jugendlichen zusammen. Doch wie soll ein Musikstudio Integration fördern?
Ich kann ein Freak sein oder ich kann ein Migrant sein oder ich kann ein Flüchtling sein. Und wenn ich aber trotzdem hart arbeite, immer pünktlich bin, verlässlich bin, gut vorbereitet bin, dann wird man mich auch als Freak in einer Gesellschaft akzeptieren. Ja? Und wir leben nun mal in einer Leistungsgesellschaft. Und man kann auch in der Leistungsgesellschaft seine individuelle Freiheit haben, wenn man zumindest die Regeln der anderen kennt.
Nicht immer gehen die Geschichten hier gut aus. Enkidu hat in seiner Karriere auch Jugendliche begleitet, die später doch in die Kriminalität abgerutscht sind. Diese Fälle gehen ihm nah, aber trotzdem glaubt er an seine Arbeit.
Hauptsächlich ist es eigentlich, dass sie wirklich jemanden haben, der sie ernst nimmt als Person. Und das ist die beste Vorbeugung, die man haben kann in vielen Bereichen. Also ich versuche mich da immer an meine Jugend und Kindheit zurückzuerinnern. Wenn dann Leute waren, Erwachsene waren, die mich wahrgenommen haben wie eine vollwertige Person, das hat mich immer am weitesten gebracht und hat mich aus Ärger rausgehalten eigentlich.
Auch wenn er sie nicht immer aus allem Ärger raushalten kann, Einfluss hat er trotzdem auf die Jugendlichen.
Unser Produzent Enkidu, er ist ehrlich, er ist nett, er kann sehr gut mit Jugendlichen arbeiten, macht Spaß mit ihnen. Er geht auf unsere Vorschläge ein, also das, was sie wollen, und das macht er meistens auch. Am Ende, meistens hat er recht.
Berat will nach der Schule zur Bundeswehr. Anto hat sich auf einen Ausbildungsplatz als Hotelfachmann beworben. Die Arbeit im Studio hilft ihnen, ihre Stärken zu finden.
Ich möchte mich beweisen, ich möchte den anderen zeigen, dass ich es auch drauf habe und dass ich auch nicht nur in der Schule arbeite, auch hier in meiner Freizeit.
Beweisen, dass sie es drauf haben. Ob Azubi oder Bundeswehrsoldat, um ihre Ziele zu erreichen, kann das, was sie bei der Lernwerkstatt der Lichtburg-Stiftung gelernt haben, helfen. Nämlich hart arbeiten und auf ihre Stärken vertrauen, ohne andere dabei zu verletzen oder zu beleidigen.
Simone Horst über das Konzept der Lichtburg-Stiftung in Berlin. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Hier noch ein Hinweis auf das Forum am Sonntag. Dort steht heute das Fühlen im Zentrum. Wie wichtig ist Empathie etwa für Führungskräfte? Wichtiger als Übermacht und Kontrolle? Mehr über das Mitfühlende im Menschen um 17.05 Uhr hier auf NDR Info. Und damit einen schönen Sonntag. Das wünscht Andrea Schwietzer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.